Einen schönen guten Morgen euch. Schön, dass ich einige von euch sehen darf. Narr. Also ich weiß ja nicht, was euch bei dem Wort Narr zuerst in den Kopf kommt. Mancher denkt vielleicht an den Karneval, der nicht starten durfte oder irgendwie sowas in die Richtung. Nein, das meine ich nicht. Narren gab es auf jedem guten Hof und damit meine ich auch nicht Bauernhof, sondern Königs, Grafen und ähnliche Hofe. Also Narren waren damals vor ganz vieler Zeit, als ich noch lange nicht gelebt habe und ihr auch nicht, und so, ihr wisst schon, es war einmal, Narren waren die, die am Hof machen konnten, was sie wollten, könnte man so sagen. Darum hatten sie Narrenfreiheit. Sie waren eine gute Attraktion. Ohne Fernseher, ja, also wir können uns das ja kaum vorstellen. Aber die Narren, die waren, das war Wahnsinn, was die mit Witz und Raffinesse am Hof durften, was kein anderer sagen hätte dürfen. Ihnen gelang es so mit ein bisschen Feinheit sogar den Chef, also den König, den Grafen zu kritisieren und es wurde geduldet. Ich habe euch heute zum Einstieg in die Predigt so eine kleine Legende, ob die wahr ist, keine Ahnung, mitgebracht über so einen Narren. Es war einmal ein Narr, der über eine wichtige Frage nachgedacht hatte. Er lebte vor langer, langer Zeit. Wann genau? Keine Ahnung. Sein Graf hatte ihn vor vielen Jahren würdevoll empfangen. Fast wie einen König. Denn es war was Besonderes, wenn ein neuer Narr Einzug hielt. Alle Minister und hohen Leute hatten dieses zeremoniell verfolgt und er bekam an diesem Tag seine Narrenkappe. Ich besitze sowas leider nicht. Seine Narrenkappe und mit dem Satz überreicht: Wenn du je einen größeren Narren findest als dich, dann gib ihm bitte diese Kappe. Also man kann sich vorstellen, was für ein besonderer Moment das war. Es war eine hohe Ehre für diesen Narren, um diese Kappe zu tragen. Viele Jahre, viele lustige, auch zynische Witze später, war der Graf sehr krank. Und man redete am Hof davon, dass er sterben müsse. Der Narr bekam die Erlaubnis, den Grafen noch einmal zu sprechen. Und es entwickelte sich ein Gespräch. Der Narr fragte: Wie geht es meinem Herrn? Nicht gut, erwiderte der Graf. Ich glaube, ich werde eine lange Reise antreten. Und wo geht es hin? Wollte der Narr wissen. Der Graf schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht. Ich habe viel darüber nachgedacht, aber ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Hat sich mein Herr auf diese Reise vorbereitet? Fragte der Narr. Nein, musste der Landesherr zugeben. Da zog der Narr seine Kappe aus und gab sie stumm dem Grafen. Eine Legende, wie viel Wahrheit drinnen steckt, keine Ahnung. Aber du fragst dich vielleicht warum, vielleicht auch überhaupt nicht. Es war ja das Symbol, ich habe einen größeren Narren gefunden. Jetzt kann man über das Wort Narr ja viel streiten, aber in dem Fall sollte es wohl zeigen, da hat er jemanden gefunden, der hat was nicht gut durchdacht. Warum? Wir könnten jetzt viel suchen und vermuten, es ist eine Legende und ich weiß nicht mehr wie ihr, als das, was ich vorgelesen habe. Aber wir hören keinen Satz davon, dass der Graf schlecht regiert hätte, dass er seine Familie nicht im Griff hatte oder irgendwie sowas, dass er so blöd war, den König stürzen zu wollen oder keine Ahnung. Nein, anscheinend war er gar nicht so schlecht als Herrscher. Aber er hat eine Dimension übersehen, nämlich alles, was außerhalb des Jetzt und Hier und diesen Lebens ist. Alles, was er getan hat, war wahrscheinlich richtig. Aber die lange Reise, da konnte er nichts zu sagen. Heute ist Ewigkeitssonntag. Ich weiß nicht, ob euch dieser Sonntag überhaupt was sagt. Ich vergesse ihn auch regelmäßig. Aber der letzte Sonntag, bevor Advent ist, der wurde im Kirchenjahr auch vor langer, langer Zeit mal festgelegt als Ewigkeitssonntag. Als der Sonntag, an dem wir mal ins Nachdenken kommen sollen über das, was sein wird, wenn das, was wir kennen, nicht mehr ist. Es ist immer so ein Sonntag, wo man sich fragt, will ich dieses Thema anpacken? Wir denken nicht gerne über Tod nach. In unserer Gesellschaft wird er verdrängt, an den Rand geschoben. Wir Christen versuchen an vielen Stellen nochmal dagegen zu halten, weil er gehört zum Leben dazu. aber er wird oft auch abgeschoben ins Krankenhaus, ins Altenheim oder an andere Stellen und man will wenig damit zu tun haben. Bei einer Beerdigung merkt man dieses beklemmende Gefühl, keiner weiß, was er sagen soll, man weiß nicht, wie man reagieren soll, man weiß selber nicht, was es mit einem macht. Und drum, glaube ich, ist dieser Ewigkeitssonder gar nicht schlecht, immer wieder mal darüber nachzudenken, dass das, was wir für normal empfinden, endlich ist und nicht ewig währt. Alfred hat schon gesagt, ich habe dazu einen Text aus Matthäus 25 mitgebracht, den mit den 10 Jungfrauen. Ich finde einen der schwierigsten Texte. Ich kann mich so gut wie an keine andere Predigt daran erinnern, wie ich gerungen habe. Ich gebe zu, ich habe die, glaube ich, vor 15 Jahren zum ersten Mal über diesen Text predigen müssen, wohlgemerkt. Hätte ich das nicht gemusst, ich hätte mich gewehrt. Müssen, weil ich ihn so herausfordernd finde, weil er hart ist. Ihr werdet es entdecken, wenn ich ihn gleich vorlese. Und weil er wachrütteln will. Das passt zu dem, was ich mit der Predigtreihe zuletzt machen wollte, aus dem 2. Petrusbrief. Ich habe ja letzte Woche den Text eigentlich schon mal kurz anklingen lassen. Ich lese uns einfach die Verse mal vor und dann könnt ihr euch auch selber so ein Bild machen, bevor ich es weiterreden dazu anfange. Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, kommt ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Neu-Genfer Übersetzung, falls jemand überlegt, dass bei ihm ein paar Worte anders gestanden. Fangen wir mal vorne an. Was kommt danach? Das beschreibt dieses Gleichnis, dieses Bild. Also Jesus hat ja oft in so Bildern gesprochen und dieses Bild oder Gleichnis, wie wir in der Bibel oft dazu sagen, ist ein Vergleich aus der damaligen Zeit. Und was kommt danach? Es geht um die Ewigkeit, beziehungsweise ihren Beginn, der steht im Mittelpunkt dieses Textes. Wenn der Menschensohn kommt, also wenn er kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Jungfern sein. Also Jesus sagt, da passiert was absolut Einschneidendes und das sagt uns auch die Offenbarung und die Bibel an etlichen anderen Stellen, wenn Jesus wiederkommt. Also nicht das erste Kommen, das schon war vor 2000 Jahren, sondern wenn er wiederkommt, dann passiert was absolut Einschneidendes und mitkriegen wird es jeder. Punkt. Die Frage ist nur, was dann ist. Und das Gleichnis zieht einen Punkt davon raus. Aber erstmal dieser Begriff Himmelreich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Himmelreich hört, was da in eurem Kopf steckt, was ihr denkt. Andere, Markus und Lukas, andere Übersetzungen sagen Königreich Gottes oder Reich Gottes. Das Himmelreich ist die Zeit, in der die Herrschaft Gottes absolut sichtbar ist. Das Himmelreich ist aber nicht erst was, was anfängt, wenn Jesus wiederkommt. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Im ersten Moment habe ich das nämlich sogar falsch in mein Predigtskript reingeschrieben und habe dann gesagt, stopp mal. Nein, das Reich Gottes existiert schon jetzt. Es ist nur noch im Verborgenen an vielen Stellen. Wir sind schon Teil des Reich Gottes. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles sichtbar werden. Ganz offensichtlich, ganz klar. Dann kann auch keiner mehr sagen, ich sehe das nicht, ich kapiere es nicht. Kann jeder jetzt noch machen. Also das ist der feine Unterschied. Aber dieses Königreich Gottes, die Herrschaft, das hat begonnen mit Tod und Auferstehung von Jesus. Seitdem ist klar, Jesus ist Sieger, Gott herrscht schon jetzt. Das Ende der Erde ist der radikale Neubeginn aber von allem, was wir kennen. Also das Reich Gottes ist zwar schon da, aber diese Erde und dieser Himmel werden vergehen. Und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also ihr merkt schon, auf der einen Seite ist es zwar Reich Gottes, aber alles, was wir kennen, ist erstmal anders. Also der Einschnitt ist schon wirklich krass, den es da geben wird. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns wenigstens einmal im Jahr, also Weihnachten ist ja viel höher in unserem Denken, Ostern ist viel höher, aber wenn wir uns wenigstens einmal im Jahr daran erinnern, dass das Coolste ja noch vor uns liegt, diese Ewigkeit mit Gott, die doch jetzt schon angefangen hat. Wie gesagt, bitte nicht erst auf irgendwann, sondern wir sind jetzt schon in Gottes Reich. Wir sind schon Teil davon, sofern wir mit Jesus unterwegs sind. Also das ist ein gigantisches Geschenk. Und dieses Gleichnis fängt gleich damit an und sagt, mach dir bewusst, was danach kommt. Ja, also dass es ein nach dieser Welt geben wird. Und dass dann das, was wir jetzt manchmal erahnen, manchmal vielleicht auch spüren, manchmal erleben und uns noch viel öfter wünschen würden, wir würden es viel mehr erleben und viel mehr merken, dann total sichtbar, erlebbar und normal sein wird. Reich Gottes. Im 24. Kapitel, also die Kapitel 24 und 25 in Matthäus sind so die Kapitel, in denen Jesus seinen Jüngern so ein paar Punkte zu diesem Reich Gottes mitgibt. Allerdings wirklich dürftig, um ehrlich zu sein. Es ist vor allem die Mahnung, wachsam zu sein und die Mahnung, die wir hier in den Versen haben, die Mahnung zu sagen, passt auf, wie ihr dann zu mir steht oder wie ihr vorbereitet seid. So möchte ich es mal als kleiner Spoiler vorgreifen. Und von daher meine Erinnerung heute an euch. Habt ihr das im Kopf, was kommt? Also jetzt mit Corona ist es ja für manchen noch ein bisschen greifbarer, dass dieses Leben endlich ist. Hören wir trotzdem nicht gerne. Aber man merkt, dass mancher nimmt ein bisschen mehr Abstand und sagt, ich weiß nicht, wie es für mich oder für jemanden, der mir sehr lieb ist, wäre, wenn er Covid kriegt. Also bin ich lieber ein bisschen vorsichtig, weil ich will das mit der Ewigkeit noch nicht testen. Ich fühle mich noch ganz wohl hier. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, ja. Also nicht falsch verstehen. Ich merke das bei mir auch. Ich bin gerne in dieser Welt und ich liebe mein Leben, wie es gerade ist, meistens. Und die Ewigkeit, ich glaube, ich übersehe viel zu oft, was uns da richtig Cooles erwartet. Bitte kein kollektives Selbstmord oder irgendwie sowas. Nicht falsch verstehen, ja. Aber trotzdem sich immer wieder bewusst zu machen, das, was uns erwartet. Und ich habe letztens YouTube, ich habe mal wieder auf YouTube rumgesucht, ab und zu passiert mir das mal, habe ein Video von jemandem gesehen, Real Life Guys, die sind viel jünger wie ich, die machen völlig verrückte Sachen eigentlich, sind aber nebenbei auch noch Christen. Und der eine hat jetzt wieder Krebs. Und sein Arzt hat ihm wieder mal gesagt, ich weiß nicht, ob wir uns noch mal sehen. Hat er ihm vor 3 Jahren schon mal gesagt. Und der nimmt das ganz gelassen, weil er sagt, ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, was kommen wird. Er sagt trotzdem nicht, ich wäre jetzt gerne weg hier. Also, und ich glaube, diese Diskrepanz brauchen wir als Christen. Wir müssen wissen, was kommt, um eine Gelassenheit zu haben, das anzunehmen, was ist auf dieser Welt und uns auch darüber zu freuen, was wir noch haben dürfen. Keine Frage. Jetzt kommen wir aber zum großen Teil von diesem Gleichnis. Ihr habt schon gemerkt, das war ja nur der erste Vers. Der zweite Teil ist, und darum geht es eigentlich hauptsächlich in diesem Gleichnis. Jesus erzählt nicht, wie das dann sein wird. Er redet nur von Hochzeitsfeier und benutzt das als Bild. Sondern was dann wichtig ist. Und dieses Gleichnis, ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt, ist ja aus der damaligen Zeit gegriffen. Also bei uns gibt es ganz andere Bräuche bei Hochzeiten. Aber damals war es wohl üblich, dass die Braut mit ihren Freundinnen gewartet hat, dass der Bräutigam sie zu Hause abholt. Und ich weiß nicht, ob das normal war, dass man nicht so wirklich wusste, wann das ist. Aber es gab wohl diesen Brauch, vorbereitet zu sein. Und jetzt hätte ich gerne eine Öllampe mitgebracht. Das habe ich am Freitag schon dran gedacht und dann wieder vergessen. Und heute früh wollte ich keinen mehr von euch anrufen. Ich besitze keine. Also habe ich mal eine Kerze mitgebracht. Also eigentlich wollte ich eine Öllampe hinstellen. Oder hier stand Ölfackel im Text. Eigentlich war es Brauch, vorbereitet zu sein, weil man wusste ja nicht, vielleicht kommt der, wenn es dunkel ist. Und sie sollten dem Bräutigam so ja, ihm ein Stück entgegengehen, ihn abholen und ihn zu seiner Beteten und bald Angetrauten bringen. Dazu hatten sie ihre Fackeln dabei oder ihre Ölfackeln. Das war damals eigentlich auch nicht so eine schöne Öllampe, sondern eigentlich bloß eine bessere Schale mit einem Docht, die raussteht und wo man immer wieder Öl nachschütten musste. Aber das war ihre Vorbereitung, die Jesus heraushebt. Es gab bestimmt noch viel mehr Vorbereitungen, die sie getroffen haben, erwähnt Jesus in dem Gleichnis aber nicht. Er erwähnt einzig die Vorbereitung, dass jede quasi so eine Lampe oder ein Licht dabei hat, um den Bräutigam gut herbegleiten zu können. Was auch immer jetzt los war, es gab Verspätung. Die Deutsche Bahn war sicher noch nicht schuld. Ist ja sonst eine gute Ausrede. Was auch immer es war, Jesus lässt es offen. Auf jeden Fall verzögert sich die Sache wohl recht deutlich. Und so eine Kerze brennt ja runter oder so eine Ölfackel hat halt irgendwann kein Öl mehr. Öl hatte ich noch daheim. Kein Öl mehr. Und als dann endlich der Moment eintritt, war bei manchen klar, das Licht reicht nicht mehr oder war vielleicht sogar schon aus. Und es gab nichts mehr, was sie tun konnten, damit das bei ihnen brennt, außer Öl nachfüllen. Aber Öl nachfüllen war nicht, weil vergessen. So wie ich das mit der Öllampe. Ja? Also das hebt Jesus heraus und man merkt so, das ist ganz schlecht, der Zustand. Also das war allen sofort in dem Moment klar, das ist jetzt nicht das, was gut ist, wenn mein Öl aus ist. Und dann gab es so ein bisschen Geschacher mit, könntest du mir nicht aushelfen? Und das Gleichnis, ich habe ja gesagt, ist relativ hart. Sagt, nee, geht nicht. Ich kann dir von meinem Öl, meinem Nachschub nichts abgeben. Das ist eine klare Warnung, die hier kommt. So, jetzt geht es natürlich bei uns heute weniger um Öl. Wir haben Licht eher durch Strom und Taschenlampen und Alfred hat es ja schon gesagt, Powerbank, das ist für viele wirklich ein sehr wichtiges Utensil geworden, weil das Handy eben nicht so lange hält. Öl ist für uns relativ weit weg. Aber bei so einem bildlichen Vergleich ist ja immer die Frage so, und was will uns Jesus jetzt damit sagen? Wie übertragen wir das Ganze auch? Und ich glaube, wir dürfen an der Stelle relativ deutlich sagen, wir übertragen den Glauben mal als das Licht, der brennt. Den Glauben, den wir haben. Also Glaube meint dieses Vertrauen in Gott, das wir haben. Vertrauen darauf, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren für uns gemacht hat, auch noch für mich gilt. Dass er wirklich für mich gestorben ist und damit für mich der Himmel offen steht. Egal, wie ich bin und wie ich lebe. Das meint Glaube, dieses Vertrauen in Jesus. Und das, würde ich sagen, ist nicht das Öl, aber das Licht. Das Licht zeigt den Glauben, dieses Vertrauen der Leute. Und Jesus sagt, pass auf dein Licht auf. Also vielleicht ist es euch aufgefallen, als wir den Text gelesen haben, der ist ziemlich gleich. Also wenn man den in seiner Bibel vergleicht, die Verse, dann stellt man fest, die Klugen und die Törichten werden eigentlich gleich beschrieben, außer dieses kleine Moment des Utensils Öl. Also alles andere ist gleich. Es lag also nicht an ihrer Kleidung, an dem schlechten Schuhwerk, an ihrem Make-up oder an irgendwas anderem, dass zum Schluss die Tür zublieb, sondern es lag einzig an der Tatsache Öl. Es lag auch nicht an dem, was im ersten Moment da war. Licht, Glauben. Also alle 10 hatten ihre Öllampe dabei. Alle 10 waren anscheinend passend vorbereitet, gekleidet und zum richtigen Zeitpunkt auch da. Keine Frage, kein Unterschied irgendwo. Also ihr könnt gerne den griechischen Text vergleichen, ist fast alles wortgleich zwischen den Klugen und den Törichten. Mit der Ausnahme von dem Nachschub, sage ich mal. Also diesem Öl, was noch da ist. Also der einzige Unterschied, und ich glaube, das ist das, was Jesus uns eben zeigen will, der einzige Unterschied, der sich entdecken lässt und der zu einer völligen unterschiedlichen Reaktion am Ende dieses Gleichnisses führt, ist so eine winzige, putzige, unscheinbare Flasche Öl. Oder bei Ihnen wahrscheinlich ein Krug oder irgendwie sowas im Bild gesprochen. Das Ersatzöl. Jetzt haben wir den Glauben ja schon hier. was ist dann Ersatzöl für unseren Glauben, habe ich mir gedacht. Weil wie gesagt, es ist nicht der Glaube, der komplett gefehlt hat, sondern der, der vielleicht eben zu wenig da war und ausgegangen ist. Und das ist eines der harten Sachen. Also das ist das Schwierige an der Gnade. Auf der einen Seite ist das Geschenk der Gnade, dass wir von uns aus nicht perfekt sein müssen. Es liegt nicht dran, wie wir im Gottesdienst gekleidet sind. Es liegt nicht dran, wie wir gestern und morgen beten werden. Es liegt nicht dran, was du heute in die Kollekte werfen wirst. Wir freuen uns trotzdem über Kollekte. Daran liegt es nicht, ja? Sondern es liegt einzig dran, wie dein Vertrauen in Jesus ist. Und das Spannende ist, nicht jetzt, sondern dann, wenn Jesus wiederkommt oder dann, wenn für dich der Moment ist, wo du vor Gott treten wirst. Und das ist, jetzt haben wir ja wieder eine Zeitrechnung und es gab viele, die versucht haben auszurechnen, wann Jesus wiederkommt und wann das sein wird. Sie haben sich bisher alle geirrt, so viel kann ich sagen. Für die zukünftigen, weiß ich nicht. Ich will da kein Prophet sein, ob die sich irren oder nicht. Das muss Gott wissen. Aber für den Moment und der Moment, wo du stirbst und Jesus wiederkommt, den können wir in unserer Zeitrechnung zwar nicht zusammenbringen, aber ich glaube, in Gottes Zeitrechnung ist er zusammen. Also ist die spannende Frage, wie steht es mit deinem Glauben in dem Moment, wo du aus dieser Welt abberufen wirst, entweder weil Jesus wiederkommt oder durch aus unserer Sicht natürlichen Tod oder wie auch immer, Tod halt. Das ist die spannende Frage. Und die spannende Frage für mich ist auch, wie können wir dafür sorgen, dass immer genug Öl da ist, dass in dem Moment, den wir nicht wissen, also ich kann mir das immer kaum vorstellen, aber im Endeffekt könnte es jetzt passieren. Oder jetzt. Ja, oder halt doch erst in 35 Jahren. Oder 4873. Also es ist so ungreifbar. Paulus hatte ja eine gigantische Naherwartung und gedacht, es passiert auf jeden Fall, während ich lebe. Gut, er hat sich geirrt. Das kann ich sagen. Oder wir haben es verpasst, glaube ich nicht. Weil geht nicht. So klar ist die Offenbarung, dass es dann so deutlich sein wird, dass es keiner nicht kapiert. Ich glaube aber eben, das habe ich glaube ich letzte Woche erzählt oder vorher Woche, Jesus ist so gnädig und Gott und wartet immer noch, damit möglichst viele Glauben haben in dem Moment, wo er wiederkommt. Und ich brauche meinem Glauben Gutes zu tun, auch nicht Dreck, irgendeinen Scheiß, sondern ich brauche gutes Brennmaterial, damit er weiter brennt. Und ich weiß nicht, wie oft ihr darüber nachgedacht habt, was eurem Glauben gut tut. Und was ihm vielleicht auch nicht gut tut. Also wo ihr merkt, jetzt geht das Öl aus. Jetzt wird meine Flamme kleiner. Jetzt reicht ein Windhauch, um meinen Glauben wegzupusten. Und manchmal hast du ja das Gefühl, mein Glaube, der ist eher wie so ein Hausbrand. Da kann pusten, wer will. Da passiert nichts. Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Zeiten in unserem Leben. Und manchmal ist das so eine kleine Flamme. Und manchmal ist das so ein Hausbrand. Ich wünschte mir, dass er eigentlich immer ein Hausbrand oder größer ist. Buschfeuer oder sowas in die Richtung. Bitte, nur im Bild. Weil ich glaube, das ist nur was Gutes für uns. Und trotzdem ist er oft genug so eine kleine Flamme. Und wir ringen darum, dass ihn nicht irgendjemand austritt. Und darum ist echt das Spannende, was können wir Gutes tun, um im wahrsten Sinne des Wortes Öl ins Feuer zu gießen. Sollen wir ja sonst vermeiden. Aber an der Stelle bei eurem Glauben dürft ihr das gerne tun. Und ich kann euch jetzt nur ein bisschen von mir sagen, ich merke, so hart es manchmal ist, Bibellesen hilft mir immer wieder, Öl ins Feuer zu gießen. Manchmal nicht, ich weiß. Manchmal ist es auch nur so, dass ich mir denke, warum habe ich das jetzt gelesen? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gelesen habe. Und doch erlebe ich immer wieder, wenn ich den Mut habe, es regelmäßig zu tun, dann hilft es mir, meinen Glauben zu nähern. Dann komme ich ins Staunen über das, was Gott damals gemacht hat und wie er sich an das, was er damals gesagt hat, noch 2000 Jahre später erinnert. Da komme ich ins Staunen, was andere Nachfolger Jesu erleben durften und freue mich drauf, dass bei mir auch Bruchstücke davon im Leben auftauchen. Mir hilft aber auch Freundschaft, Zweierschaft, Gemeinschaft. Also auch mit euch. Ja, jeder, der mit einer Frage zu mir kommt, ihr habt ja manchmal ein schlechtes Gewissen, ihr helft meinem Glauben. Ja, weil dann muss ich drüber nachdenken, warum ich das so glaube, wo ich meine Argumente habe, was ich mit Gott erlebt habe Und es hilft mir eigentlich jedes Mal, dass mein Glaube auch mehr lodert. Hoffentlich eure danach auch. Wenn ihr eine Antwort kriegt, die euch hoffentlich zu Gott hinbringt. Also Gespräche mit anderen Leuten, ein Hauskreis, eine Kleingruppe oder eben auch nur ein Freund, mit dem ihr euch regelmäßig trefft und dem ihr vielleicht auch mal ehrlich sagt, ich habe das Gefühl, ich bin gerade nur eine kleine Leuchte glaubenstechnisch. Und mit dem auf Entdeckungsreise geht, was eurem Glauben Gutes tun wird. Also ich mache euch da wirklich Mut, wenn ihr keine Kleingruppe, keinen Hauskreis habt, dann geht auf die Suche. Fragt einen guten Freund, eine gute Freundin, ob er wenigstens zu zweit mit euch anfangen will. Pro Woche eine Stunde, jetzt gerade telefonieren, skypen oder whatsappen oder spazieren gehen. Trefft euch zu dritt, viert, fünft. Und das nicht nur, um zu ratschen, sondern wirklich darüber nachzudenken, wie geht es gerade mir und Gott. Ich habe immer wieder Erlebnisse. Manchmal denkt man als Pastor, man braucht sowas nicht. Und es klappt überhaupt nicht. Ich brauche es. Und ich glaube, es tut dir auch gut für deinen Glauben. Prägende Erlebnisse, klar. Also ich habe vorhin von diesem einen von den Real-Life-Guys erzählt. Für den ist ein prägendes Erlebnis wirklich das, was er vor 3 Jahren erlebt hat, wie Gott ihn wundersam geheilt hat. Haltet sowas in eurem Gedächtnis fest, wenn ihr große oder für uns gefühlte kleine Wunder, die genauso groß sind, mit Gott erlebt. Ob das eine Heilung ist, ob das eine Erkenntnis ist, ob das eine Begegnung mit einem Menschen ist, wo ihr merkt, in dem hat Gott ja was getan wegen mir, obwohl ich doch nur Schwachsinn geredet habe. Gott hat es benutzt und ein Wunder gemacht. Haltet euch das irgendwie im Kopf fest. Also ich habe ja oft das Gefühl, Wunder passieren nur bei anderen. Aber wenn ich dann mal ehrlich zurückdenke, was ich mit Gott schon erlebt habe, oder manchmal habe ich ja die geistige Erkenntnis und schreibe mir sowas auch auf, leider viel zu selten, und da zurückblätter und dann merke, da hat Gott was getan, dann facht das meinen Glauben an. Dann ist das, wie wenn ich Öl ins Feuer gießen würde, meines Glaubens. Also sucht euch da eure Wege, was euren Glauben anfeuert. Lernt sie wahrzunehmen und nicht im Alltag untergehen zu lassen, weil das ist echt eine Kunst. Ich glaube, der Widersacher Gottes will vieles von den guten Momenten, die wir mit Gott erleben, einfach zur Normalität herabstufen oder mit Dreck zuschütten, damit wir sie vergessen. Und drum müssen wir sie festhalten, weil sie in schwachen Momenten das Öl für dein Glaubensfeuer sein können. Und da jeder anders ist, kann ich euch nur erzählen, was für mich ist. Möchte euch aber jetzt einfach schon mal, ihr kriegt später noch mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken, aber jetzt schon mal eine Minute Zeit zum Nachdenken geben. Was war in letzter Zeit für dich so ein Moment, wo du schon mal gemerkt hast, das ist wie wenn ich Öl für meinen Glauben habe? Ich bin jetzt mal eine Minute ruhig. Wenn du willst, darfst du schon mal, aber ich rede danach noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr konntet für euch zumindest jetzt mal eine Sache andenken, wo ihr sagt, ja, da habe ich schon mal gemerkt in meinem Leben, das tut mir gut. Und vielleicht, wenn die gerade nicht vorhanden ist in eurem Leben, dann denkt mal drüber nach, das wieder einzuführen oder das Erlebnis festzuhalten oder was auch immer. Weil das Eigentliche des Gleichnisses war ja nicht zu sagen, so und was ist jetzt dein Zusatzöl, sondern die Warnung, keines zu haben, weil wir nicht wissen, wie lang der Weg noch ist. Wie gesagt, ich wünschte mir, es ist aus meiner Glaubenssicht heraus, es wäre jetzt. Weil dann wüsste ich, ja, der ist vorhanden. Aber ich weiß nicht, wann dieser Zeitpunkt sein wird, wann Jesus wiederkommt oder wann ich aus diesem Leben abberufen werde. Und die Warnung, die ganz, ganz deutlich in diesem Gleichnis ist, ist, pass drauf auf, wie du dann zu Jesus stehst, wie du dann Glauben hast. Weil, warum warnt Jesus so deutlich? Weil er sich wünscht, dass 10 Brautjungfern zum Schluss mit einziehen, um im Bild zu sprechen. Und nicht nur 5. Jesus hat nie gesagt, gut, ist nur die Hälfte, Feier wird billiger. Sondern er will immer, dass alle dabei sind. Ja? Genau das hat er uns nämlich versprochen. Wir dürfen bei ihm in Ewigkeit sein. Und ich glaube, das müssen wir uns auch bewusst machen, weil sonst merken wir gar nicht, wie wichtig das ist, Glauben überhaupt zu haben und den Glauben über die Langstrecke zu haben. Also über das ganze Leben hinweg. wenn wir uns nicht immer wieder bewusst machen, wie genial und wunderbar und lang die Zeit in der Ewigkeit mit Gott sein wird. Weil das Leben als Christ oder Nachfolger Jesu beginnt in dieser Welt, aber es endet nicht in dieser Welt, sondern es endet im Reich Gottes. Und wie gesagt, die Verse 10 bis 12 sind dann knallhart. Da wird ganz klar gesagt, nein, du bist nicht dabei, wenn du im falschen Moment kein Glauben hast. Und ich würde das jetzt gerne wegdiskutieren und wegreden, kann ich aber nicht. Weil das ist das Knallharte. So groß die Gnade Gottes ist und der Ruf und das Warten Gottes zu sagen, komm zu mir, leb mit mir. So knallhart ist auch die Aussage, nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigenes Tun, nicht durch Geld, nicht durch irgendwas. Und da gibt es auch sehr coole YouTube-Videos, die das bildlich machen. Wirst du ins Reich Gottes kommen, sondern allein, weil du auf mich vertraust. Und vielleicht erinnert er euch noch an diesen Grafen vom Anfang als größter Narr in seinem Land. Und warum? Nur aus dem einen Grund, weil er nur dieses Leben betrachtet hat. Und ich glaube, in Deutschland ist das gerade mitunter unsere größte Gefahr, das Leben auf das Leben hier zu reduzieren und den Rest völlig aus dem Blick zu verlieren. Ich weiß, man kann es Leuten auch immer nur freundlich sagen und sie darauf aufmerksam machen. Und ich bitte, packt nicht die Keule aus, sondern die Liebe, um Menschen darauf aufmerksam zu machen. Aber ich glaube auch, als unser Auftrag als Christen ist es in dieser Welt, immer wieder die Mahner zu sein, keine schöne Rolle, die Erinnerer zu sein, in Liebe, um Menschen deutlich zu machen, denkt dran, es gibt mehr als dieses Leben. Und die Eintrittskarte für das Leben danach ist die Beziehung mit Jesus. Und wenn die Ewigkeit beginnt, dann kommt es auf deinen Glauben an und auf dein Vertrauen, auf Jesus, den Retter. Und da ist Jesus knallhart. Ich freue mich auf eine Ewigkeit mit Gott. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und wenn du dir unsicher bist, dann mache ich dir wirklich Mut. Such nochmal ein Gespräch mit einem Menschen, der auch an Gott glaubt. Lass uns zusammen beten, weil dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus dir auch immer wieder Öl gibt, auch wenn es sich vielleicht nicht immer so anfühlt, dass du genug hast. Aber das ist das Vertrauen, das ich habe. Er gibt uns genug Öl und der Glaube reicht, egal wie klein wir ihn empfinden. Hauptsache, er ist da. Gott segne euch. Ich habe wieder ein kleines Handout und auch noch drei Fragen. Und vielen Dank an den Erik, der diese Zeit auch musikalisch ein bisschen untermalt. Amen.